Evolutionsbiologie ist für mich die Disziplin der Biologie, die eigentlich allem zugrunde liegt. Alles Lebende ist schließlich das Resultat, das Ergebnis von Evolution.
Wer sich an das Thema Evolution aus dem Biologieunterricht in der Schule erinnert, denkt vor allem an lange Zeiträume, an Tausende von Jahren, in denen sich Leben entwickelt und verändert hat. Stimmt aber gar nicht. Evolution vollzieht sich auch sehr schnell. Das können wir zum Beispiel an Antibiotikaresistenzen oder an Corona-Mutanten sehen, sagt Katrin Hammerschmidt. Sie ist Evolutionsbiologin an der Universität Kiel und in diesem Jahr Fellow der Joachim-Herz-Stiftung am Hamburg Institute for Advanced Study. Mein Name ist Sebastian Franke. Für diese Folge von Wissen ist menschlich spreche ich heute mit Frau Hammerschmidt über ihre Arbeit als Evolutionsbiologin und darüber, wie sich ihre Erkenntnisse auf unser Zusammenleben in der Gesellschaft übertragen lassen. Wir sprechen auch über einen neuen Ansatz, um Evolution in der Schule zu vermitteln und über ihre Zeit am Hamburg Institute for Advanced Study. Herzlich willkommen, liebe Frau Hammerschmidt.
Ja, herzlichen Dank.
Wann haben Sie sich denn entschieden, Forscherin zu werden?
Ja, das ist eine interessante Frage. Es gab, glaube ich, bei mir nicht den einen Auslöser. Eigentlich hat alles Lebendige mich schon immer fasziniert. Und in der Schule, in der Grundschule waren zum Beispiel Sachunterricht und später dann Biologie waren die Fächer, die mich am meisten fasziniert haben. Das war irgendwie alles so spannend, das war logisch. Für mich war das irgendwie intuitiv verständlich. Und dann das Biologiestudium habe ich tatsächlich dann fast nach den ersten 3-4 Semestern abgebrochen. Tatsächlich, es war viel Chemie, viel Mathe, viel Physik. Ja. Aber eben auch sehr vorgegebene Biologiekurse. Und die waren überhaupt nicht inspirierend. Das war überhaupt nicht das, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte.
Und was haben Sie dann gemacht?
Ja, so der Wendepunkt. Der Wendepunkt war tatsächlich eine Klausur in organischer Chemie, die ich wegen eines halben Punktes nicht bestanden habe. Mhm. Und dann war es so, ich konnte nicht ins Praktikum. Ich hatte plötzlich ein ganzes Semester, wo ich auf die nächste Klausur warten musste, aber mit allen anderen Kursen schon fertig war. Ja. Das heißt, ich hatte im Prinzip ein Semester frei. Und als ich das erfahren habe, war ich natürlich erstmal sehr niedergeschlagen, aber habe mich eigentlich am gleichen Tag noch hingesetzt und mich um ein Praktikum bemüht. Und bin dann schlussendlich an der Forschungsstelle Küste des Niedersächsischen Landesamtes für Ökologie auf Norderney gelandet. Und da war ich dann für mehrere Monate in einem Projekt zu alternativen Schiffsanstrichen eingesetzt. Und das mag vielleicht nicht sehr spannend klingen, aber es hat mir die Begeisterung für die biologische Forschung zurückgegeben.
Das heißt, Ihnen hat ein bisschen die praktische Anwendung gefehlt tatsächlich dann erstmal im Studium? Oder wie erklären Sie sich das, dass Sie da anfangs so enttäuscht waren vom Biologiestudium?
Ja, da war überhaupt, also das war alles so vorgegeben. Das war dann häufig so, man zeichnet dies oder man mischt zwei Substanzen und dann muss das rauskommen, aber es kommt eigentlich gar nicht raus, aber es sollte rauskommen. Tut doch einfach mal so, als wäre das rausgekommen und schreibt euren Bericht. Und es war nichts, es war so wenig eigenständig, fand ich. Und das war ganz anders dann nachher im Hauptstudium. Da ist es nämlich so gewesen, da konnte man Kurse frei wählen, man konnte eigene Experimente designen, eigene Projekte machen. Und außerdem kam dann gerade im Hauptstudium ein Professor, der Evolution als Spezialgebiet hatte. Und der fing neu an der Uni an und der hat eigentlich mein Interesse und die Begeisterung für die Evolution geweckt.
Die Evolution ist ja Ihr Forschungsschwerpunkt, also die Entwicklung von Lebewesen ganz allgemein gesprochen. Und Sie interessieren sich ja besonders für diesen Übergang von ein zu viel Zellern. Was ist denn daran so spannend aus Ihrer Sicht?
Ich finde, die Evolutionsbiologie ist für mich die Disziplin der Biologie, die eigentlich allem zugrunde liegt und verständlich macht. Es ist alles Lebende ist schließlich das Resultat, das Ergebnis von Evolution. Im Moment interessiert mich eben die Evolution der hierarchischen Struktur des Lebens. Und als Beispiel der Übergänge in dieser Hierarchie interessiert mich die Evolution von Vielzelligkeit. Mhm. Und vielleicht erkläre ich das noch ein bisschen konkreter, was ich damit meine. Leben, wie wir es kennen, ist hierarchisch organisiert. Und ganz, ganz einfaches Beispiel sind vielleicht diese Matroschka-Puppen, die jeder kennt, wo eine kleinere Puppe in die nächstgrößere gestapelt ist. Und wir Menschen zum Beispiel als vielzellige Organismen befinden uns in der Mitte von dieser Hierarchie des Lebens. Und gucken wir uns einen Menschen an, die einzelnen Bestandteile, so sieht man Gewebe und Organe und diese wiederum bestehen aus einzelnen Zellen, die dann jeweils aus eigenen Organellen, aufgebaut sind, zum Beispiel Mitochondrien, die waren einst Bakterien, oder eben auch dem Zellkern. Der Zellkern wiederum beinhaltet Chromosomen und jedes Chromosom ist ein Zusammenschluss von vielen Genen. Und wenn man sich aber eine hierarchische Ebene oberhalb des Menschen anschaut, dann sehen wir Familiengruppen, Nationen und die globale Gesellschaft. Und diese Struktur, die wir da eben sehen, die ist für uns sehr selbstverständlich, aber die war ja eben nicht schon immer da. Die ist tatsächlich das Ergebnis von Evolution. Und ich interessiere mich für die Übergänge zwischen diesen Ebenen. Und die zentrale Frage ist es eben, wie und unter welchen Bedingungen aus Gruppen der unteren Ebene eine neue Einheit, ein neues Ganzes auf der nächsthöheren Ebene entstehen kann. Und als Beispiel für so einen evolutionären Übergang schaue ich mir eben die Evolution vom Ein- zum Vielzeller an. Leider begebe ich mich dafür nicht auf eine Zeitreise in die Vergangenheit, das wäre eigentlich toll, so ein Zeitmobil, sondern ich gehe in mein Labor und dort benutze ich einen bestimmten methodischen Ansatz, den der experimentellen Evolution. Da kann ich Evolution in Echtzeit verfolgen, mittels von einfachen einzelligen Organismen. Zum Beispiel benutze ich im Moment einzellige Cyanobakterien, die sich unter von mir ausgewählten Bedingungen zu Gruppen zusammentun und die dann ihrerseits weiter evolvieren können. Und ganz gezielt teste ich im Moment, inwieweit Arbeitsteilung unter den Bakterien die Evolution von Vielzelligkeit begünstigt.
Wenn Sie jetzt von höheren hierarchischen Strukturen sprechen, was kann man daraus zum Beispiel lernen für die Entwicklung die weitere Entwicklung der Menschheit? Kann man daraus was ableiten?
Ja, einmal kann man natürlich lernen, unter welchen Bedingungen und wie vielzelliges Leben entstanden ist und vor allem, wie es auch stabil erhalten bleibt. Zum Beispiel ist es ja so, dass vorher einzelne Zellen, die sind eigentlich ihren eigenen Weg gegangen. Die haben sich geteilt, wenn sie sich teilen wollten. Und als Vielzeller ist die einzelne Zelle dem Ganzen untergeordnet. Das heißt, die Zellen in unserem Körper zum Beispiel, die können sich nicht einfach dann teilen, wenn sie das möchten, sondern die müssen sich an ganz konkrete Regeln halten. Und tun sie das nicht, dann werden sie meistens von unserem Immunsystem sofort entdeckt und vernichtet. Aber bleiben sie unentdeckt, dann entsteht das, was wir unter Krebs verstehen. Das heißt, ja, man kann über den Ursprung, aber eben auch über ja die Erhaltung von diesen höheren Einheiten einiges lernen. Und ich denke, das könnte man dann auch wieder eine Ebene höher machen und man könnte das auch auf Gesellschaftsebene sich anschauen. Es ist zum Beispiel unheimlich spannend. Ich finde, Europa ist zum Beispiel eine Vorstufe oder eine höhere zusammengeschlossene Gesellschaft. Und doch merken wir im Moment, dass es an zu bröckeln fängt. Und die Frage ist auch da, wie könnte man oder was würde Europa als Einheit begünstigen oder eben auch zunichte machen? Und eine weitere Ebene höher gedacht, eigentlich haben wir globale Probleme. Wir haben die Klimakatastrophe, die kommt. Wir haben im Moment eine Pandemie. Das heißt, wir müssen uns eigentlich global als Art Mensch zusammentun und um diese Probleme zu lösen. Und ja, das ist ganz spannend aus evolutionsbiologischer Sicht, wie das genau funktioniert. Und können wir tatsächlich vielleicht sogar von Bakteriengemeinschaften lernen, wie man das bewerkstelligen könnte.
Das heißt, es gibt Mechanismen, die man auf der Ebene von Bakterien schon beobachten kann, die sich auch übertragen lassen auf unser Zusammenleben in der Gemeinschaft.
Ja, das ist so spannend, finde ich, an dieser Forschung der verschiedenen, man nennt sie die großen Übergänge in der Evolution des Lebens. Und die Idee ist, dass diese Übergänge zwischen diesen hierarchischen Ebenen passiert sind und dass aber die Prinzipien, die jeweils dort wirken, eigentlich sehr, sehr ähnlich sind. Man kann es natürlich nicht eins zu eins übertragen, aber es ist schon so, dass die Idee der Gruppen, die sich bilden müssen, die kooperieren müssen, die zusammenarbeiten müssen, das sehen wir auch auf menschlicher Gesellschaftsebene. Wir sehen aber eben auch, dass es zum Beispiel Betrüger in diesen Einheiten gibt.
Da gäbe es sozusagen aus der Evolutionsforschung dann auch Erkenntnisse, wie man mit denen am besten umgehen könnte.
Also das Immunsystem wird die einfach vernichten. Das ist auf keinesfalls das, was ich jetzt hier vorschlagen möchte. Meine Tendenz würde eher dafür gehen, zu schauen, wie kann man vielleicht verhindern, dass eben solche eigenen Interessen überhand nehmen.
Ich würde gerne noch mal zu einem anderen Punkt Ihrer Forschung kommen, nämlich zum Thema Mikrobiome. Ich glaube, Sie müssen uns erst einmal kurz aufklären, was das eigentlich sind.
Ja, unter Mikrobiom, da versteht man die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die ein Lebewesen besiedeln. Das heißt, bei uns Menschen ist es zum Beispiel die Bakterien in unserem Darm, auf unserer Haut, die permanent mit uns assoziiert sind. Die sind eben nicht nur einfach da, die sind nicht nur einfach präsent, sondern die führen ganz viele wichtige Funktionen aus. Man weiß zum Beispiel, dass sie wichtig sind für die Verwertung unserer Nahrung, als Schutz gegen Krankheitserreger fungieren. Sie sind aber auch in wichtige Schritte der Entwicklung eines Lebewesens eingebunden. Und ja, das zeigt eigentlich, dass wir mit diesen Mikrobiomen sehr eng verknüpft sind.
Was erforschen Sie konkret jetzt an denen?
Genau wie bei der Evolution von Vielzelligkeit interessiert mich hier die Interaktion zwischen den beiden Partnern. Bei der Vielzelligkeit ist es die Interaktion von Zellen, die ganz ähnlich sind, die eigentlich gleich sind. Aber hier ist es eben die Interaktion zwischen unterschiedlichen Parteien, zum Beispiel zwischen dem Wirt und seinem Mikrobiom. Und genauso wie bei der Vielzelligkeit kann man auch hier die Evolution einer neuen Organisationsebene erkennen. Der Wirt bildet mit dem Mikrobiom eine neue Einheit und diese Einheit kann zusammen evolvieren.
Insgesamt sind Sie ja in der Grundlagenforschung unterwegs. Das heißt, Sie interessieren sich jetzt nicht so sehr dafür, wie Ihre Forschungsergebnisse konkret angewendet werden können. Aber gibt es vielleicht doch Erkenntnisse, die sich direkt umsetzen lassen, die tatsächlich ganz konkret helfen, unser Leben besser zu machen?
Ja, also einmal teste ich ja grundlegende evolutionsbiologische Theorien, die man zwar theoretisch auf den Menschen anwenden könnte, aber aus ethischen Gründen ja dort nie testen würde. Also deshalb führe ich ja eben meine Experimente mit Bakterien oder sehr einfachen wirbellosen Tieren durch. Ich denke aber trotzdem, dass diese ganzen evolutionsbiologischen Prinzipien und Theorien auch in der medizinischen Forschung eben mit einbezogen werden sollten. Zum Beispiel in meinem Gebiet wären das zum Beispiel Krebs- oder Mikrobiomforschung. Aber in einem anderen Bereich würden sich meine Aspekte direkter anwenden lassen. Und zum Beispiel ein Bereich wäre die Biotechnologie. Mhm. In einem erst neulich erschienenen Aufsatz habe ich in Kollaboration mit Forschern vom GEOMAR hier in Kiel eine neue Idee zum Abbau von anthropogenen Schadstoffen, wie zum Beispiel von Plastik vorgeschlagen.
Also von menschengemachten Schadstoffen.
Genau, von menschengemachten Schadstoffen, genau. Und die Idee dafür, die stammt eben aus meinen Experimenten zur Evolution von Vielzelligkeit. Und zwar schlagen wir vor, Bakteriengemeinschaften auf ihre Fähigkeit zum erhöhten Abbau von bestimmten Plastiktypen zu züchten. Und das muss man sich vorstellen wie die Züchtung zum Beispiel von Tierrassen. Wir würden also auf ein gewünschtes Merkmal züchten. Mit dem großen Unterschied, dass wir hier nicht nur eine Art züchten, sondern die ganze Bakteriengemeinschaft auf dieses Merkmal gezüchtet würde. Und das ist im Unterschied zu den bisherigen Verfahren in der Biotechnologie, wo überwiegend einzelne Bakterienarten oder eben genetisch manipulierte Arten eingesetzt worden sind.
Und diese Gemeinschaften könnten dann sozusagen tatkräftiger die Schadstoffe abbauen? Oder was wäre der Vorteil an diesen Gemeinschaften?
Genau, diese Mikrobengemeinschaften, die sind einmal stabiler als so einzelne Arten. Und durch die Arbeitsteilung innerhalb dieser Gemeinschaft könnten eben auch komplexere Schadstoffe verstoffwechselt werden.
Also verschiedene Schadstoffe, die jetzt in so einer Plastikflasche enthalten werden, könnten sozusagen.
Ja, genau. Zum Beispiel das Plastik könnte halt von der einen Art, die eine Art macht, würde zum Beispiel den ersten Schritt übernehmen und dann von dem nächsten Abbauprodukt würde dann die nächste Art den zweiten übernehmen und so weiter.
Ist das schon ausprobiert worden oder ist das erstmal noch eine theoretische Überlegung, die Sie angestellt haben mit den Kollegen?
Also das ist eine theoretische Überlegung, aber die basiert auf ganz konkreten Beobachtungen. Einmal beobachten wir, dass Mikroben eben in Gemeinschaften in der Natur vorkommen. Traditionell hat man sich in der Mikrobiologie die Mikroben immer als Einzelkämpfer, als einzelne Arten, als isolierte, einzellige Organismen vorgestellt. Aber so ist es eigentlich gar nicht. Die leben eigentlich in wirklich, ja, wirklich großen Gemeinschaften, die ähnlich wie ein vielzelliger Körper eine Arbeitsteilung haben. damit sind sie auch sehr erfolgreich. Es gibt eigentlich kein Ökosystem auf der Erde, wo man nicht Bakteriengemeinschaften findet. Das heißt, man findet auch viele Bakterien, die bestimmte Stoffwechselprodukte gar nicht herstellen können. Zum Beispiel sind sie auf andere Bakterienarten angewiesen, weil sie selber zum Beispiel eine bestimmte Aminosäure nicht mehr herstellen können. Also diese Verzahnung ist extrem wichtig. Und in den Experimenten, die ich gemacht habe, konnte man eben sehen, dass Gemeinschaften viel produktiver sind und viel, viel besser wachsen. Und es gibt auch einige Arbeiten, die eben gezeigt haben, dass Rohöl zum Beispiel besser abgebaut werden kann, wenn eine Gemeinschaft, wenn man eine Gemeinschaft einsetzt als einzelne Arten. Der große Unterschied, den wir jetzt noch vorschlagen, ist eigentlich, dass man gezielt züchten kann. Also, dass man nicht nur eine Bakteriengemeinschaft findet, die das abbauen kann, sondern dass man wirklich auch auf einen erhöhten Abbau züchtet.
Speziell darauf vorbereitete Gemeinschaften.
Ja, also die Idee wäre eben, einfach Bakteriengemeinschaften zu benutzen, die so schon in der Umwelt vorkommen. Und da würden wir zum Beispiel im marinen Bereich verschiedene Orte beproben und dann diese Gemeinschaften einsetzen und zu gucken, können sie diese bestimmte Plastikart metabolisieren. Und dann würden wir in einem zweiten Schritt die das können, die eine grundlegende Kapazität haben, eben weiter züchten und immer die auswählen, die das am besten machen. Und so würde man dann über einen Zeitraum Bakteriengemeinschaften erhalten, die das besonders gut können.
Können Sie schon abschätzen, ob das in absehbarer Zeit auch tatsächlich umgesetzt werden kann, oder ist das noch zu weit, ist da noch zu viel im Unklaren?
Ja, also auf jeden Fall planen wir jetzt in der nächsten Zeit ein Pilotprojekt und danach ein größeres Projekt, wo wir das ganz konkret einfach testen wollen. Und ich denke, wenn das gut läuft, dann könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass es relativ bald auch angewandt werden kann.
Jetzt würde ich gern mit Ihnen zum zweiten Punkt des Gesprächs kommen, nämlich zum Thema Schule. Sie machen sich ja auch dafür stark, Evolutionsbiologie stärker in den Schulunterricht zu tragen. Warum sollten Schüler heute ein besseres Verständnis von Evolution haben?
Evolutionsbiologie spielt für mich eine zentrale Rolle oder die zentrale Rolle in den Biowissenschaften. Und sie durchdringt und ist einfach grundlegend für alle anderen biologischen Disziplinen. Und sie spielt auch eine wichtige Rolle in unserem Alltag. Zum Beispiel, ja, die Evolution bei der Entstehung von Antibiotikaresistenzen, die Anpassung von Organismen an klimatische Veränderungen. Momentan hören wir immer über die neuen Mutanten des Coronavirus und warum die sich durchsetzen und so weiter. Da ist eben Evolution maßgebend. Und besonders dieses letzte Jahr, also das Jahr der Pandemie, hat mir sehr deutlich vor Augen geführt, dass unsere Gesellschaft von mehr Wissen in Evolution und auch Mikrobiologie wirklich sehr profitieren würde. Und es betrifft meines Erachtens also nicht nur die Schüler, sondern eben alle Altersklassen. Die Schüler lassen sich aber natürlich über die Schule sehr einfach erreichen.
Sie haben ja auch ein Konzept erarbeitet, um Schülern das Thema Evolutionsbiologie näher zu bringen. Wie sieht das denn aus?
Ja, also eben Ziel dieses Projekts ist es, eine Lerneinheit zu entwickeln, die forschungsbasiertes Lernen von Evolutionsprinzipien mit Mikrobiologie und Ökologie kombiniert und gleichzeitig aber auch repräsentativ für aktuelle Forschung ist. Das heißt, zusammen mit meiner Kollegin Daniela Fiedler vom IPN, also vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik hier in Kiel, haben wir ein Projekt entwickelt, wo wir Evolutionsprozesse im Biologieunterricht erlebbar machen wollen. Das besteht aus drei Modulen, die man einzeln anwenden kann, aber eben auch als Einheit sehen kann.
Und an welche Schüler richtet sich das? Wie alt sind die?
Also das sind Schüler der 10. oder 11. oder 12. Klasse, also das haben wir abgestimmt auf die verbindlichen Fachinhalte der Fachanforderungen Biologie für Schleswig-Holstein und Hamburg.
Und woran arbeiten die dann genau?
Diese drei Module bestehen aus verschiedenen Aspekten. Das erste ist eben wirklich experimentelle Evolution. Das ist also Evolution von Echtzeit von Mikroorganismen. Und zwar sollen die Schüler da eine der wegweisenden wissenschaftlichen Studien auf dem Gebiet nachstellen, wo sie ein harmloses Bakterium in ein Nährmedium geben und dann innerhalb von nur 7 Tagen kann man dann sehen, dass so eine Art Biofilm, wir sagen, es ist eine Art Bakterienmatte, an der Schnittstelle zwischen Kulturmedium und Luft zu sehen ist. Und das kann man dann auf Agarplatten geben und ausplattieren. Und auf dieser Platte kann man dann verschiedene Koloniemorphologien deutlich sehen.
Also wie die sich unterscheiden oder, genau. oder welche Eigenschaften die haben? Oder
genau. Das heißt, ja, also der Ursprungstyp, den man reingibt, das ist so was man sich vielleicht unter einer normalen Kolonie, Bakterienkolonie vorstellt. Die ist so rund, die hat ganz, ganz glatte Oberflächen und nach diesen 7 Tagen, da sieht man dann eben plötzlich so Kolonien, die so gezackt sind, verwinkelt. Auf Englisch sagen wir, es sind die wrinkly spreader, also die faltigen Ausbreiter. Und das sind die, die eben an dieser Schnittstelle zwischen Kulturmedium und Luft siedeln können. Und die können das machen, weil die Zellulose überproduzieren, sodass sie aneinander kleben. Sie bilden also Bakterienketten und schließlich werden das so Matten, die verweben sich so ein bisschen. Und das ist zwar kostspielig für das einzelne Bakterium, weil sie diesen Stoff überproduziert, aber als Gesamtheit profitieren sie, weil sie eben an dieser Schnittstelle zwischen Medium und Luft sind und beides brauchen sie, um wachsen zu können. Genau, und also Mutationen passieren ja eigentlich bei jeder Zellteilung, aber die Bedingungen in dieser Kulturflasche sind eben so, dass diese Wrinkly Spreader Mutanten an der Oberfläche sehr, sehr schnell wachsen können, sehr gut wachsen können. Und das erklärt dann eben auch, warum, obwohl er eigentlich langsamer wächst, wenn man beiden genügend Luft geben würde, als der Ursprungstyp. Aber der Wrinkly Spreader hat eben den Vorteil, dass er diese Oberfläche besiedeln kann. Und das kann der Ursprungstyp eben nicht. Und dann kann man eben einmal schön sehen, wie die sich unterschiedlich einnischen in dieser Kulturflasche. Und ein Beispiel, was so klassisch ist für diese ökologische Einnischung, sind die Darwin-Finken mit den verschiedenen Schneeböllen. Und so ähnlich kann man das auch sich vorstellen für unsere Bakterienmutanten. Nur bei den Darwin-Finken, da dauert es ja so wahnsinnig lange, dass man das retrospektiv halt verstehen kann. Aber die Bakterien, da sieht man das eben in Echtzeit. Wie gesagt, in einer Woche kann man das halt verfolgen.
Das wäre dann auch der Vorteil aus Ihrer Sicht in dieser Herangehensweise, dass man wirklich unmittelbar verfolgen kann, wie Evolution vonstatten geht.
Ja, also ich habe dieses Experiment ja schon selber sehr häufig durchgeführt. Das war nämlich ein Teil eines großen Experiments zur Vielzelligkeit. Und mich hat es jedes Mal von Neuem fasziniert, wenn ich den Ursprungstyp in eine Flasche inokuliert habe und dann im zweiten Schritt diese Diversität beobachtet habe. Und dann im dritten Schritt, und das ist auch eigentlich das nächste Modul in unserer Unterrichtsreihe, da kann man dann nämlich eigentlich im Genom auf die Jagd nach den Mutationen gehen. Und das ist dann sehr beeindruckend, wenn man sieht, dass wirklich nur eine kleine Punktmutation, eine kleine Veränderung im Genom dann plötzlich so große Änderungen im Phänotyp bewirkt und eben auch, ja, nicht nur der Phänotyp, also der ganze Metabolismus ist ja sehr verändert. Und ich finde, das sind so Sachen, wenn man das einmal selber gemacht hat und erlebt hat, ich glaube, das vergisst man nicht.
Sind diese Module aus Ihrer eigenen Erfahrung im Labor entstanden oder wie sind Sie auf die Idee gekommen, das anzubieten, das zu machen?
Ja, das ist eine Mischung. Also einmal sind das eigene Erfahrungen und dass es mich wirklich sehr fasziniert hat. Ich habe vorher in anderen Bereichen der Evolutionsbiologie gearbeitet und diese experimentelle Evolution, ja, die hat mich total fasziniert und auch darin bestärkt, dass es das ist, was ich eigentlich jetzt dauerhaft oder diesen Ansatz, den ich zum großen Teil machen möchte. Ich habe aber auch nach meiner Doktorarbeit, die ich hier in Deutschland gemacht habe, Danach habe ich 8 Jahre an Universitäten im englischsprachigen Ausland gearbeitet. Und die haben tatsächlich diverse Module für Highschool-Students angeboten, um eben Naturwissenschaften für Schüler attraktiv zu machen. Und inzwischen haben viele meiner Kollegen in Neuseeland, aber auch in den USA, ähnliche Konzepte entwickelt, wo sie ihre jeweilige Forschung den Schülern näher bringen. Und das ist auf sehr gute Resonanz sowohl bei den Lehrern als auch bei den Schülern gestoßen.
Und das war sozusagen, oder ist das Vorbild für das, was Sie gerne auch hier etablieren möchten?
Ja, ich denke, dass es wichtig ist. Einmal dieses Lernen durch Erfahrung. Das ist ja auch durch die Lernforschung bestätigt, dass man eben Lerninhalte, die erlebt werden, dass es einmal das Wissen erhöht, aber eben auch die Motivation erhöht. Ich finde das ganz, ganz wichtig, auch zu verstehen, dass das Evolution nicht ein Prozess ist, der langfristig wirkt. Das ist ja auch, aber eben auch ein Prozess, der uns jetzt akut und eigentlich immer betrifft.
Sie arbeiten ja noch gerade an der Fertigstellung der Module. Wenn es dann soweit ist, wo und wie werden denn Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler damit arbeiten können?
Ja, die Idee ist schon, dass die Module so zugeschnitten sind, dass die in den Schulen durchführbar sind. Und Aspekte könnten eventuell auch im Rahmen von Schülerlaboren oder Projektwochen angeboten werden. Aber im Großen und Ganzen wollen wir das so handhaben, dass es auch einfach ist für die Lehrer, sich diese Module zum Beispiel auf einer Online-Plattform runterzuladen, kostenlos und so, dass sie sie auch einfach auf ihre Gegebenheiten zuschneiden können.
Dann würde ich gerne zum dritten Punkt des Gesprächs kommen, nämlich zu Ihrem Fellowship am Hamburg Institute for Advanced Study. Da sind Sie ja seit Herbst 2020 Fellow des ersten Jahrgangs. Und das Hamburg Institute for Advanced Study, HIAS abgekürzt, ist eine neu gegründete Einrichtung in Hamburg, an der Fellows aus unterschiedlichsten Wissenschaftsgebieten zusammenarbeiten können. Die Fellows können dort für einen begrenzten Zeitraum ohne weitere Verpflichtung an einem Forschungsprojekt arbeiten. Und sie können und sollen den Aufenthalt am HIAS natürlich auch nutzen, um sich interdisziplinär auszutauschen, mit der örtlichen Forschungsszene Kontakt aufzunehmen und, soweit das möglich ist, auch mit der interessierten Öffentlichkeit in Hamburg. Mich würde jetzt interessieren, was war denn der Schwerpunkt oder ist der Schwerpunkt Ihrer Arbeit als Fellow am HIAS in Hamburg?
Ja, also überwiegend arbeiten die jeweiligen Fellows ja an ihren eigenen Forschungsprojekten. Und in meinem Fall ist es zum Beispiel die Forschung zur Vielzelligkeit konzeptionell weiterzuentwickeln. Ich habe da ja kein Labor, was mir zur Verfügung steht. Das heißt, ich führe die gesammelten Erkenntnisse von mir, aber eben auch von anderen Forschern theoretisch zusammen und arbeite an einem größeren Rahmenprogramm. Und in dem Zusammenhang schreibe ich ganz konkret wissenschaftliche Aufsätze, aber verfasse auch Anträge für weitere Forschungsprojekte.
Und das haben Sie vor Ort in Hamburg gemacht oder mussten Sie das pandemiebedingt aus Kiel erledigen?
Die erste Zeit, also von Oktober bis Mitte Dezember, waren wir tatsächlich präsent in Hamburg und haben da gearbeitet. Aber seit Januar diesen Jahres sind wir alle im Homeoffice.
Sie haben dort ja gemeinsam mit Fellows aus anderen Disziplinen gearbeitet. Also da waren Wissenschaftler aus den Rechtswissenschaften dabei oder aus der Wissenschaftsgeschichte oder auch Künstler. Wie haben Sie sich mit denen ausgetauscht? Wie hat das auch trotz der Pandemie funktioniert, dort diesen interdisziplinären Diskurs herzustellen?
Letztes Jahr waren wir noch in Hamburg und da hatten wir eben regelmäßige Seminare und Treffen von den Fellows, aber eben auch informellen Austausch, zum Beispiel bei Gesprächen über einer Tasse Kaffee. Aber seit Januar diesen Jahres sind wir im Homeoffice und treffen uns aber regelmäßig weiterhin online. Und das heißt, wir haben halt jede Woche mindestens ein Seminar und treffen uns aber auch dann nochmal nur die Fellows und besprechen uns.
Zu welchen Themen sprechen Sie da? Über was gehen Ihre Diskussionen, wenn Sie sich mit diesen anderen Fellows austauschen?
Das ist schon überwiegend zu den jeweiligen Schwerpunktthemen der Fellows, aber wir haben auch Themen, die uns alle interessieren, zum Beispiel das Thema Individualität und Gemeinschaft, was ja für meine Forschungsfrage sehr wichtig ist, eben aber auch aus gesellschaftlicher Perspektive, besonders im Hinblick auf die großen Herausforderungen, wie zum Beispiel Pandemien und Klimawandel. Da haben wir relativ viel und manchmal auch ein bisschen hitzig diskutiert. Das muss man sich so vorstellen. Wir haben ein neues Seminarformat entwickelt, wo zuerst jeder Fellow das jeweilige Forschungsprojekt vorstellt. Und danach haben wir dann in einer weiteren Sitzung aus den jeweils anderen fachlichen Perspektiven der Mitfellows die Forschung zurückgespiegelt. Und das ist natürlich manchmal ganz spannend. Es bedeutet aber auch eine ganz intensive Beschäftigung mit den jeweils anderen Themengebieten. Und ich glaube, dass beide Seiten da sehr, sehr profitiert haben.
Hat sich denn dadurch tatsächlich auch der Blick auf Ihre Forschung verändert für Sie?
Ja, also ich bin ja die einzige Naturwissenschaftlerin in der Runde und eigentlich genieße ich das sehr. Und also mein Blickwinkel auf meine Forschung hat sich erweitert. Ich war zum Beispiel sehr überrascht, dass auch in den Geisteswissenschaften über den Ursprung oder die Emergenz einer neuen Art der menschlichen Gemeinschaft nachgedacht wird und die eben ganz viele Parallelen zu der Evolution von diesen neuen organisatorischen Ebenen hat, zu denen ich ja auch forsche. Auf der anderen Seite hat mich die Sichtweise der Geisteswissenschaftler eben auch sehr überrascht im Hinblick auf die Vehemenz, mit der der Mensch und die Gesellschaft als Sonderfall auf der Erde betrachtet wird. Im Prinzip komplett abgeschottet von jedweder Biologie. Und ja, als Evolutionsbiologin bin ich einfach davon überzeugt, dass viele Prinzipien, die bei anderen Organismen wirken, eben das auch bei uns tun. Ich meine, schließlich sind wir genauso gut ein Produkt der Evolution wie andere Lebewesen auch.
Und hatten Sie das Gefühl, dass das die anderen Fellows, also dass sie das auch nachvollziehen konnten, ihre Haltung dazu?
Ja, also das war gemischt, aber es ist immer noch ein, wir sind immer noch dabei, das auszuloten. Ich glaube, wir haben uns alle miteinander schon ein gutes Stück aufeinander zubewegt. Also ich glaube, ja, beide Sichtweisen sind irgendwo nachvollziehbar und ich glaube, wir treffen uns letztlich irgendwo in der Mitte.
Die Zeit am HIAS ist ja auch begrenzt dann immer für jeden Jahrgang, aber ist das vielleicht auch ein Thema, dass man dann nochmal, also diese Sichtweise auf Gesellschaftsordnung, ist das ein Thema, das man auch nochmal weiterverfolgt dann? Haben Sie das vor, mit den anderen Fellows da in Kontakt zu bleiben? Wissen Sie das jetzt schon?
Ja, also es ist so, dass leider natürlich durch die Pandemie wir nicht so einen regen Austausch haben, wie wir gerne hätten. Und es sind immer noch, also wir planen tatsächlich immer noch ein paar Projekte. Was sich dann letztlich daraus wirklich ergibt, das müssen wir sehen.
Dann möchte ich Ihnen gerne noch die Abschlussfrage stellen, nämlich welche drei Eigenschaften muss man unbedingt mitbringen, wenn man Forscherin werden möchte?
Ja, also als erste Eigenschaft würde ich sagen Neugier, also intellektuelle Neugier. Forscher müssen offen sein gegenüber Neuem. Die Bereiche entwickeln sich so schnell weiter. Im Prinzip muss man sich darauf einstellen, eben lebenslang zu lernen, dazu zu lernen und das auch wieder umzusetzen. Die zweite Eigenschaft, die sehr wichtig ist, ist Kreativität. Das ist zwar eine Eigenschaft, die man normalerweise eher mit Künstlern verbindet, aber ich denke, Kreativität ist essentiell, um neue Entdeckungen zu machen. Es sind schließlich die Art, wie man die Experimente designt, wie man über die Forschungsfragen nachdenkt, die bestimmen letztlich auch schon, was rauskommen kann. Und als dritten Punkt würde ich sagen, Resilienz. Und zwar, man muss schon relativ viele Rückschläge einstecken. Einmal wirklich in der Forschung selber. Das, was man nachher liest als Forschungsaufsatz, das ist das Resultat von teilweise jahrelanger Versuch und Neuanfang. Und aber eben auch, man muss ja, also als Forscher muss man Gelder beantragen, um die Projekte durchführen zu können. Und man muss lernen, dass man Ablehnung von solchen Anträgen, was relativ häufig passiert, eben nicht persönlich zu nehmen und da weiterzumachen. Und gerade im deutschsprachigen System oder im deutschsprachigen Bereich leider, da hat mir mal ein Schweizer Professor gesagt, was sie brauchen, ist Sitzleder. Und dem kann ich mich anschließen. Also man braucht eine unheimliche Ausdauer auch auf dem Weg zu einer festen Stelle. Ich glaube, ich kenne keinen anderen Berufszweig, in dem man mit über 40 immer noch keine feste Anstellung hat.
Und das ist wahrscheinlich auch was, auf das man nicht wirklich vorbereitet wird, ne? Im Studium und auch in den ersten Jahren als Forscherin, kann ich mir vorstellen.
Ja, das stimmt. Also das ist, darauf wird man nicht vorbereitet, genau.
Vielen Dank, liebe Frau Hammerschmidt, für die Einblicke in Ihre Arbeit. Das war sehr spannend. Ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute für Ihre weitere Arbeit als Forscherin und auch für Ihr Unterrichtsprojekt, mit dem Sie Wissen über die Evolution in die Schule tragen wollen.
Ja, vielen Dank.